SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous am Mittag. Die Schweizer Energiekonzerne müssen für die Jodvorsorge zahlen, ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Die Armee hat nun auch den Piloten der abgestürzten FH-18-Maschine gefunden. Er ist beim Unglück ums Leben gekommen. Dann, Schweizer Zulieferfirmen spüren noch immer den Druck des starken Frankens.
Wir spüren doch rechts und links eine Art Verlagerungshype,
sagt Matthias Weibel von der Firma Faes in Wollerau. Wir haben das KMU besucht und uns erklären lassen, wie es sich trotzdem über Wasser hält. Und im Tagesgespräch um 1, Generalstreik in einem Land, in dem kaum jemand Arbeit hat. In Simbabwe wollen viele nicht mehr warten, bis ihr langjähriger Präsident geht oder stirbt. Im Studio sind Brigitte Kramer und Isabel Meissen mit den Nachrichten.
Beim Absturz des FH-18-Jets der Schweizer Armee am Montag ist der Pilot ums Leben gekommen. Suchtrupps haben den Mann im Absturzgebiet am Sustenpass zweifelsfrei identifiziert, wie das Verteidigungsdepartement VBS mitteilt. Es handelt sich um einen 27-jährigen Berufsmilitärpiloten der Schweizer Luftwaffe. Seine Angehörigen werden durch ein Care-Team betreut. Nach dem Piloten sollen in den kommenden Tagen die Wrackteile der FH-18 aus dem hochalpinen Gebiet geborgen werden. Die Ursache des Absturzes wird durch die Militärjustiz untersucht. Die Umsätze in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sind im zweiten Quartal des Jahres gestiegen, zum ersten Mal seit fast 2 Jahren. Im Vergleich zum zweiten Quartal des letzten Jahres machten die Unternehmen 1,8% mehr Umsatz, wie der Branchenverband Swissmem mitteilt. Die Aufträge nahmen um 18,5% zu. Bei den Umsätzen sind es laut Swissmem vor allem die Großunternehmen, die zulegen konnten. Die Schweizer Kernkraftwerke müssen Jodtabletten für die Bevölkerung finanzieren. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und eine Beschwerde der Betreiberfirmen abgewiesen. Hintergrund der Beschwerde ist der Beschluss des Bundesrats, künftig einen deutlich größeren Teil der Bevölkerung vorsorglich mit Jodtabletten zu versorgen als bis anhin. Dieser Entscheid fiel 2014 im Nachgang zur Atomkatastrophe von Fukushima. Der Bund schätzt die Kosten für die Pillenabgabe auf etwa 30 Millionen Franken. Die Energiekonzerne wollten die zusätzlichen Kosten nicht übernehmen und hatten deshalb Beschwerde eingereicht. Nun müssen sie zusätzlich die Verfahrenskosten tragen. Der Bundesrat hat heute zum 11. Mal eine offizielle Sitzung außerhalb des Bundeshauses abgehalten, und zwar in Glarus. Bundespräsident Schneider-Ammann sagte, es sei denkbar, im Kanton Glarus neue Industrien anzusiedeln. Man sei in diesem Zusammenhang in engem Kontakt mit der Glarner Regierung. Es sei möglich, dass aus dem Glarnerland dereinst ein kleines Silicon Valley werde. Der Bundesrat hatte 2010 damit begonnen, Sitzungen außerhalb des Bundeshauses abzuhalten. Ziel ist es, Verbundenheit mit den Regionen zu zeigen und mit den Einwohnern in Kontakt zu treten. Die Zugattacke von Saletz im Kanton St. Gallen von Mitte August hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine 17-jährige Frau erlag im Spital ihren schweren Verletzungen. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Bei dem Angriff hatte ein Mann 6 Zugpassagiere mit einem Messer und brennbarer Flüssigkeit attackiert. Eine 34-jährige Frau starb, kurz darauf auch der 27-jährige Täter. Das Tatmotiv ist bisher nicht bekannt. Wichtige Urteilsverkündungen an den obersten deutschen Bundesgerichten sollen bald live im Fernsehen und im Internet übertragen werden. Dies steht in einem Gesetzesentwurf der Regierung, der als nächstes dem Parlament vorgelegt wird. Justizminister Heiko Maas erklärte, diese Maßnahme solle den Rechtsstaat der Bevölkerung näher bringen. Zudem sei es wegen der modernen Kommunikationsformen nicht mehr angebracht, Fernseh- und Radioaufnahmen in Gerichtssälen zu verbieten. Laut Maas soll die Live-Übertragung trotzdem in jedem Einzelfall von der Zustimmung des betreffenden Gerichts abhängig sein. Der Frankfurter Flughafen ist teilweise geräumt worden. Dies, weil eine Person nach der Sicherheitskontrolle weiterging, obwohl die Untersuchung noch nicht abgeschlossen war. Die Person habe die Kontrolle nicht gewaltsam passiert, präzisierte ein Sprecher der deutschen Bundespolizei. Es könne Absicht oder aber ein Missverständnis gewesen sein. Von dem Vorfall waren tausende Passagiere betroffen. Alle Fluggäste mussten den betreffenden Terminal verlassen und dann die Sicherheitskontrolle noch einmal durchlaufen. Deshalb kommt es zu Verspätungen und Flugausfällen. Das Wetter. Heute und morgen scheint zeitweise die Sonne. In den Alpen gibt es stellenweise Regengüsse. Im Flachland hingegen bleibt es verbreitet trocken. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 26 bis 29 Grad.
«12.35 Uhr, Sie hören Rendezvous am Mittag, das sind die weiteren Themen. Ein Fischer auf Rügen erinnert sich.
Ja, wir kamen vom Wasser und dann stand hier mit einem Auto und dann zwei Frauen und wir wussten ja auch nicht, wer es ist.
Es war Angela Merkel, damals 1990 auf Wahlkampf für den Bundestag. Mehr als ein Vierteljahrhundert später fragt unser Deutschlandkorrespondent bei den Fischern nach, was sie heute über die Politik von Angela Merkel, der Kanzlerin, denken. Dann
blauen Elefant. Ja, wo sind sie?
Blauer Elefant nach dem Vorbild von Nez Rouge. Angetrunkene Autolenker sind das neue Geschäftsmodell eines Thurgauer Taxiunternehmers. Und vom Freudentaumel an den Olympischen Spielen bis zum Erdbebendrama in Italien. Der August glich einer emotionalen Achterbahn. Schöne und beklemmende Momente in den Worten des Monats kurz vor eins. Zuerst zum Jodtablettenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Nach der Katastrophe von Fukushima vor 5 Jahren wurden die Sicherheitsvorkehrungen für die Schweizer Atomkraftwerke überprüft. Der Bundesrat verfügte, dass künftig die Mehrheit der Bevölkerung vorsorglich Jodtabletten erhält. Die Energiekonzerne allerdings wollten die Kosten dafür nicht übernehmen. Das Bundesverwaltungsgericht ist aber anderer Meinung. Inlandredaktor Sascha Buchbinder.
Jodtabletten sollen nach einem Reaktorunfall vor Schilddrüsenkrebs schützen. Früher wurde deshalb die Nachbarschaft der Kernkraftwerke vorsorglich mit Tabletten versorgt. Außerdem lagerte die Armeeapotheke Jodtabletten im großen Stil. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hat der Bundesrat entschieden, diese Maßnahme auszuweiten. 2014 wurde der Kreis um die Atommeiler, in dem die Tabletten abgegeben werden, von 20 Kilometern auf 50 ausgedehnt. Zum Missfallen der Energiekonzerne, die einen Großteil der Kosten dafür übernehmen müssen. Auf 30 Millionen Franken schätzt die Armeeapotheke des Bundes die Kosten der Tablettenabgabe an knapp 5 Millionen Personen. Die Kraftwerkbetreiber fochten die Rechnung an. Sie seien weiterhin bereit, die Kosten für die Abgabe im bisherigen Rahmen zu übernehmen. Dass nun aber an mehr Personen in einem weiteren Umkreis Tabletten abgegeben würden, sei illegal, unverhältnismäßig und der Nutzen zweifelhaft, lautet die Kritik. Die zentrale Lagerung sei viel sinnvoller und im Notfall könne dann beispielsweise der Zivilschutz die Verteilung innerhalb kürzester Zeit übernehmen, argumentieren die Konzernanwälte. Das Bundesverwaltungsgericht sieht das anders. Nach einer Reaktorkatastrophe seien die Rettungskräfte vermutlich bereits voll ausgelastet, ohne dass sie auch noch Tabletten verteilen müssten. Die Maßnahme sei auch nicht ungesetzlich. Die Ausweitung des Kreises um die Atomkraftwerke sei eine relativ einfache Anordnung, für die der Bundesrat nicht extra ein Gesetz brauche. Dass die Kosten dafür den Energiekonzernen auferlegt werden, entspreche dem Verursacherprinzip, weil die Jodabgabe doch einzig wegen der Kernkraftwerke nötig sei, urteilt das Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerde wird vollumfänglich abgewiesen, den Konzernen bleibt noch die Möglichkeit, das Bundesgericht anzurufen.
Sascha Buchbinder. Es sieht so aus, als ob die Trendwende in der Schweizer Maschinenindustrie geschafft ist. Dennoch hat der Schweizer Franken seine Spuren hinterlassen, bei den Zuliefererfirmen zum Beispiel. Denn viele ihrer Auftraggeber beziehen das eine oder andere Bauteil lieber aus dem billigeren Ausland. Und das macht das Geschäft der hiesigen Zulieferer schwierig. Anna Lemmenmeier hat einen Zulieferbetrieb besucht.
Sie ist ein typisches Schweizer KMU, die Firma Faes in Wollerau im Kanton Schwyz. Rund 100 Angestellte, der Produktionsstandort in einer kleinen Ortschaft, das Unternehmen über 100 Jahre alt. Ein Dutzend Mitarbeitende stehen in der Produktionshalle vor Maschinen, welche Teile produzieren in allen möglichen Formen und Größen.
Das ist eine vertikale Maschine, die schöne Teile für die Medizinaltechnikindustrie herstellt. Hier haben wir so einen Teil.
Erklärt Finanzchef und Mitinhaber Matthias Weibel.
Eines meiner Lieblingsteile, das eben auch für die Blutanalyse verwendet wird, das ist ein Gusskörper, den wir weiterverarbeiten.
Der Gusskörper aus silberglänzendem Metall ist so groß wie ein Serviertablett und hat keine klar erkennbare Form. Für den Laien unmöglich zu erkennen, welche Verwendung ihr einst finden wird. Diese sogenannten Präzisionsteile sind hochkomplexe Teile, die herzustellen erfordert ein großes Know-how. Fäß produziert für Medizinaltechnik, Flugzeuge oder die Raumfahrt. Verkauft werden die Teile auf der ganzen Welt. Das bedeutet auch Konkurrenz aus der ganzen Welt. Und das ist gerade zu Zeiten des starken Schweizer Frankens nicht einfach. Vor allem bei Kunden aus der Schweiz.
Wir spüren doch rechts und links eine Art Verlagerungshype.
Ein Verlagerungshype. Laufe das Geschäft harzig, versuchten viele Schweizer Unternehmen, bei jedem einzelnen Teilchen, das es benötige, ein paar Fränkli einzusparen und die Teile im Ausland zu beziehen. Da müssten die Schweizer Zulieferer harte Überzeugungsarbeit leisten, so Matthias Weibel.
Es gibt ganz viele andere Punkte, die einen Schweizer Zulieferer eben auch wertvoll machen. Er ist nahe, kurze Transportwege, man kann etwas besprechen in der gleichen Sprache. Und das sind alles auch relevante Punkte, die zu berücksichtigen sind.
Bei seinen Kunden komme diese Message nach wie vor an. Die Auftragsbücher von Fäß sind gefüllt. Aber die Abhängigkeit als Zulieferer sei nicht immer einfach. Dennoch, so betont Weibel, die Abhängigkeit sei gegenseitig. Das habe auch das jüngste Beispiel beim deutschen Autobauer VW gezeigt. Weil die Zulieferer sich mit VW stritten, musste der Autokonzern seine Produktion unterbrechen. Dieser Vorfall sei positiv für alle Zulieferer, auch in anderen Branchen. Denn
ich denke, die Erkenntnis wächst, dass die Zulieferer wertvoll sind. Wir wollen nicht David gegen Goliath spielen, sondern wir wollen einfach in aller Fairness, mit Anstand und mit gemeinsamen Zielen vorwärts kommen. Das ist wichtig.
Trotz schwächelnder Weltwirtschaft, der Konkurrenz im Ausland und dem starken Schweizer Franken, Matthias Weibel blickt zuversichtlich in die Zukunft und zeigt sichtlich stolz auf die fertigen Präzisionsteile in Reihe und Glied.
Da machen wir Tausiger-Serie. Standort Schweiz. He? Also das könntest du schon aufnehmen. Man hat eine Chance am Standort Schweiz.
Nun ist die Frage, ob die Schweizer Zulieferer diese Chance im derzeit schwierigen Umfeld auch packen.
In einem Punkt sind sich alle einig. Die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative stellt die Politik vor eine schier unlösbare Aufgabe. Denn wird sie wortgetreu umgesetzt, stehen die bilateralen Verträge mit der EU auf dem Spiel. Wird sie hingegen verwässert, verletzt die Schweiz ihre eigene Verfassung. Szenarien gibt es viele, Differenzen zwischen und zum Teil innerhalb der Parteien ebenso. Nun werden im Parlament die allerersten Entscheide erwartet. Ab heute ringt die Staatspolitische Kommission des Nationalrats um eine mehrheitsfähige Lösung. Sarah Nowotny von der SRF-Inlandredaktion. Die Kommission hat den Gesetzesentwurf des Bundesrats auf dem Tisch. Zur Erinnerung, wie sieht dieser aus?
Ja, man sieht diesem Entwurf eigentlich an, dass der Bundesrat grundsätzlich das machen will, was die SVP gefordert hat mit der Masseneinwanderungsinitiative, also auch das, was eine Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger will. Und zwar geht das so, wenn die Schweiz sich nicht einigt mit der EU, wenn sie also nicht beides haben kann, weniger Zuwanderer und ihre Verträge mit der EU, dann soll die Schweiz einseitig Maßnahmen ergreifen. Sie soll dann nicht mehr jeden EU-Bürger in der Schweiz arbeiten lassen, sondern eine Obergrenze festlegen, wenn sehr viele Leute kommen. Und dann würde die Regierung, der Bundesrat auch sagen, wie viele Menschen noch reinkommen dürfen pro Branche und Kanton. Diese Grenze würde man jedes Jahr neu berechnen. Und das klingt jetzt zugegebenermaßen ein wenig abstrakt, das ist es auch. Zahlen hat der Bundesrat bisher noch nicht genannt.
Und gerade Höchstzahlen sind sehr umstritten. Wie stehen denn die Chancen, dass der Vorschlag des Bundesrats eine Mehrheit findet?
Nicht besonders gut. Außer der SVP und Teilen der CVP ist eigentlich niemand für Höchstzahlen, vielleicht noch die Arbeitgeber, aber sonst ist da auf breiter Front Opposition zu erwarten. Und den Vorschlag des Bundesrats in Reinkultur, den möchte sowieso fast niemand.
Mehr Sympathie genießt der sogenannte Inländervorrang. Dieser ist in den letzten Tagen wieder viel diskutiert worden.
Ja, genau. Eben weil Obergrenzen keine Chance haben, sucht man Alternativen, suchen eigentlich alle nach Alternativen. Und eine ist dieser sogenannte Inländervorrang. Das Problem hier ist, dass jeder ein bisschen etwas anderes darunter versteht. Da sind die einen, zum Beispiel Teile der SVP, die das eigentlich sehr leger umsetzen wollen. Die sagen einfach, jede Stelle, die frei wird, soll zuerst nicht ausgeschrieben werden, sondern soll dem kantonalen Arbeitsamt gemeldet werden, während zum Beispiel 10 Tagen. Und dann gibt es aber auch die, die eigentlich einen strengen Inländervorrang wollen. Und das würde bedeuten, dass man zum Beispiel keine Stelle mehr einfach einem EU-Bürger geben kann, wenn man dafür auch eine arbeitslose Schweizerin finden könnte, dass man also für jede Stelle, die an einen EU-Bürger gehen soll, eine Bewilligung braucht. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Varianten liegen natürlich Welten.
Ihre Einschätzung, Sarah Nowotny. Was für ein Szenario hat denn nun die besten Aussichten, diese Woche zum Königsweg erkoren zu werden?
Ja, ich glaube, es dürfte auf eine Spielart dieses Inländervorrangs hinauslaufen. Offen ist noch eben, wie streng das sein wird, diese Spielart. Und auch offen ist noch, ob das Parlament den Inländervorrang kombinieren wird mit Höchstzahlen. Also ob es sagt, ab einer gewissen Grenze, wenn so und so viele Leute kommen, dann wollen wir eigentlich grundsätzlich niemanden mehr reinlassen in die Schweiz. Und damit ist auch gesagt, die Extreme dürften keine Chance haben im Parlament. Also einerseits die Linke, die sagt, eigentlich wollen wir diese Initiative gar nicht umsetzen. Oder auf der anderen Seite, auf der ganz anderen Seite, die SVP, die sehr strenge und strikte Begrenzungen will, egal was Brüssel sagt. Und dort ist eben auch der Punkt dann der, dass es wohl kaum auf eine strikte Begrenzung hinausläuft. Also die SVP, der Fraktionspräsident der SVP hat kürzlich gesagt, wir wollen pro Jahr noch 20'000 Leute in die Schweiz reinlassen. So kommt es wohl kaum raus nach dem Parlamentsbeschluss.
Eine verzwickte Ausgangslage, heißt das, am Schluss wird das Schweizer Stimmvolk noch einmal über die Zuwanderung befinden?
Das ist so gut wie sicher. Und da gibt es auch verschiedene Gelegenheiten dafür. Einerseits eine Initiative, die die Masseneinwanderungsinitiative einfach rückgängig machen will. Dann ist auch gut möglich, dass die eine oder andere Seite das Referendum ergreifen wird gegen das, was das Parlament jetzt dann ab heute beschließen wird. Genau deshalb sind diese Beschlüsse ab heute auch so wichtig. Sie sind quasi wichtige Vorentscheidungen dafür, wie es dann am Schluss wirklich herauskommt.
Danke für Ihre Einschätzungen, Sarah Nowotny aus dem Bundeshaus. Es ist 13 Minuten vor 1. Ein Foto aus dem Jahr 1990. Es zeigt Angela Merkel mit Fischern auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern. Das Bild sieht aus wie ein Gemälde und wurde berühmt. Als es aufgenommen wurde, kandidierte Angela Merkel zum ersten Mal für den Bundestag. Die Fischer wählten sie. Und heute, was denken die Fischer heute, ein Jahr nachdem Angela Merkel inzwischen Kanzlerin sagte, wir schaffen das? In wenigen Tagen sind in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen. Dann wird sich zeigen, wie die Bevölkerung dort die Flüchtlingspolitik sieht. Peter Vögeli hat die Fischer auf Rügen besucht und mit ihnen Bilanz über Angela Merkels Politik gezogen.
Wir sind am Ende Deutschlands, am südöstlichsten Zipfel der Insel Rügen an der Ostsee. Und wir sind am Anfang einer unglaublichen Karriere. Im November 1990 tauchte hier völlig überraschend eine junge Frau in einer Fischerhütte in Lobbe auf. Der heute 59-jährige Hans-Joachim Bull, damals Fischer, erinnert sich.
Ja, wir kamen vom Wasser und dann stand hier mit einmal ein Auto und dann zwei Frauen. Und wir wussten ja auch nicht, wer es ist. Dann haben dann eben auch gefragt und hat er sie dann auch gesagt, sie ist Frau Merkel und sie möchte kandidieren. Und dann sagte er, ja, wenn Sie schon mal hier sind, dann müssen Sie auch mit reinkommen hier. Und dann müssen Sie auch einen Schnaps mit trinken. Das hat sie auch gemacht.
Es gibt ein Bild von dieser Begegnung. Ein Foto wie ein Gemälde. Die Fischereihütte, die junge Frau, die aufmerksam den Fischern zuhört, das Ölzeug an der Wand, Zigarettenrauch, Diskussion. Die Frau war die 36-jährige Angela Merkel, die 1990 zum ersten Mal für den Bundestag kandidierte. Das Bild ist weltberühmt. Die Fischer wählten die Unbekannte. 14 Jahre später wurde sie Bundeskanzlerin und heute ist sie es noch immer, seit 11 Jahren. Aber heute ist sie umstritten wie nie zuvor. Die Hütte steht noch, Merkel-Schuppen wird sie im Volksmund genannt.
Hier war Herr Heuer, da hinten saß mein Vater, dann war hier ein Schrank.
Hans-Joachim Bull beschreibt nochmals die Szenerie von damals. Er selbst ist zwar auf dem Bild, aber nicht zu sehen. Er hat sich weggeduckt. Vielleicht ist das typisch für ihn. Im Gespräch sagt er oft,
weiß ich nicht. Aus der Politik halte ich mich raus. Das ist wirklich so.
Merkel kam nach 1990 nochmals. Vor den Wahlen 2009 traf die Fischer. Das Bild von einst war zu gut. Doch 2009 traf sie nur noch die ehemaligen Fischer. Lobbe war zwar jahrhundertelang ein Fischerdorf gewesen, aber nach der Wende war Schluss. Und alle fühlen sich hier wie Fische auf dem Trockenen. Dass sich Merkel nicht für den Erhalt der Fischerei eingesetzt hat, nahm ihr Hans-Joachim Bull übel. Er fasste sich für einmal ein Herz, so verbittert war er. Sie habe die Briefe der Fischer kaum gelesen, die seien wohl gleich geschreddert worden, warf er ihr vor.
Habe ich zu ihr gesagt, ich sage, Frau Merkel, wissen Sie, diese Briefe, die Kollegen geschrieben haben an Ihnen, die haben Sie gar nicht zu lesen gekriegt, die hat ihr Pförtner gleich vorne im Schredder gemacht.
Das Ende der Fischerei tut weh. Damals, 1990, nach dem berühmten Bild mit den Fischern, ging Merkel ins Gasthaus zum Walfisch. Der damalige Wirt, Wolfgang Kliso, erinnert sich genau. Er hat das Foto von damals mitgebracht und zeigt auf die Männer.
Ich habe gedacht, man könnte auch wieder schreiben, der Niedergang der Küstenfischerei. Ja. Kann man da schon erkennen, wie sie gucken, oder?
Man sieht es in der Tat, dass diese Frau Aufstieg ist und die Fischer absteigen werden. Was man aber nicht sieht auf dem Bild, das wie ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert wirkt, dass die Männer jeweils schon vor dem Fischen am frühen Morgen eine Kiste Bier und zwei Rohre, sprich Schnapsflaschen, tranken. Dass der Chef der Brigade beim Treffen mit Merkel leicht angeheitert war. Dass Fischer in der DDR nicht arm waren, im Gegenteil. Und dass drei aus der Fischerbrigade vor dem Ende der DDR bei der Stasi gewesen waren. Das weiß der einstige Gastwirt Kliso. Er ist bei der CDU, hat Merkel immer gewählt und wird sie wieder wählen. Aber nicht mehr aus Überzeugung.
In aller Wahrscheinlichkeit werde ich sie wieder aus Tradition.
Das Wort wählen bringt er nicht über die Lippen. Seit Merkels Flüchtlingspolitik. Es gibt zwar keine Flüchtlinge und keine Burkas in Lobbe, aber 60 Syrer hätten kommen sollen. Und wie hätten die sich an die nackt badenden Touristen gewöhnt, fragt Kliso.
Wir sollen uns ändern. Da wird nichts gesagt, dass die anderen sich ändern. Nee, wir sollen uns ändern. Und warum müssen wir jetzt mit einmal anders denken? Über Vermummung oder weiß ich was, wie wir jetzt denken. Und über Schweinefleisch nachdenken. Und über,
Man will sich nicht noch einmal anpassen müssen. Einmal nach dem Untergang der DDR reicht. Und es fehlt in der Region zwar an Geld für Schultransporte, die Eltern müssen 100, 150 Euro dazuschießen, aber wenn es um Flüchtlinge gehe...
Da spielt so Transport überhaupt keine Rolle. Da spielt auch Unterbringung keine Rolle. Da spielt auch die Betreuung rund um die Uhr keine Rolle. Da spielt die Bewachung keine Rolle. Da spielt nichts mehr eine Rolle. Das haben wir.
Hier im Norden, im Wahlkreis von Merkel, herrscht Skepsis. Wolfgang Kliso glaubt, einen Hauch von Kanzlerinnenherbst zu spüren.
Ja, alles hat seine Zeit, ne?
So sagt man das im Osten.
Der Bericht von Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Das Foto von 1990, Angela Merkel und die Fischer, finden Sie übrigens auf unserer Internetseite srf.ch/news. Taxiunternehmen kommen immer mehr unter Druck. Tiefe Margen, große Konkurrenz und der Billigfahrdienst Uber machen der Branche das Leben schwer. Neue Geschäftsmodelle sind gefragt. Ein Thurgauer Taxibetreiber hat sich deshalb auf alkoholisierte Autolenker spezialisiert, die nicht mehr fahrtüchtig sind. Mit seinem Heimfahrservice «Blauer Elefant» bringt er sie samt Auto sicher nach Hause. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher war bei einem Einsatz dabei.
Blauen Elefant? Ja, wo sind Sie?
Marc Lubdag sitzt in der Einsatzzentrale im thurgauischen Wengi in der Nähe von Frauenfeld. Der 55-Jährige hat den Fahrservice für angetrunkene Autofahrer diesen Frühling ins Leben gerufen.
Okay, gut. Merci, Ade, merci.
Auf die Idee gebracht hat den Taxiunternehmer die Stiftung Ne Rouge, welche diesen Heimfahrservice in der Weihnachtszeit kostenlos erbringt.
Ne Rouge macht das schon seit über 20 Jahren. Der macht das aber nicht das ganze Jahr, der macht das hauptsächlich nur Weihnachten, Neujahr. Und ich begreife nicht, warum das Ne Rouge das nicht das ganze Jahr macht. Also wenn es der nicht macht, machen wir es.
Im Gegensatz zur Stiftung, die im Dezember jeweils schweizweit alkoholisierte Autofahrer samt Fahrzeug heimbringt, ist der Heimfahrservice «Blauer Elefant» nicht gratis. Eine Einzelfahrt innerhalb von 20 Kilometern kostet 60 Franken.
So, jetzt steigen wir ein, gehen wir auf Wiel.
Einer der vier Fahrer ist Abdü Akyürek. Der 19-Jährige bringt Autolenkerinnen und Lenker, die betrunken sind oder unter Drogen stehen, bis vor die Haustüre. Heute geht die Fahrt nach Wiel in ein Restaurant.
Grüezi miteinander, die Elefanten sind da.
Grüezi miteinander.
Man hat uns bestellt, wissen Sie gerade, wer uns bestellt hätte?
Ja, der Gast steht mit dem gestreifelten Liebling.
Der angetrunkene Fahrzeuglenker wird in seinem Auto nach Hause chauffiert. Zurück in der Einsatzzentrale. Marc Lubtag, der Gründer und Inhaber des Heimfahrservices Blauer Elefant, ist von seinem Geschäftsmodell überzeugt. Einerseits wolle er so Unfälle verhindern, andererseits natürlich auch Geld damit verdienen.
Es haben täglich mehr Anfragen. Ich sehe, der Service wird verlangt.
Die blauen Elefanten sind derzeit in den Kantonen Thurgau, St. Gallen und den Städten Zürich und Winterthur unterwegs. Bis Ende 2017 will der kostenpflichtige Heimfahrservice im ganzen Land Menschen, die nicht mehr fahrtüchtig sind, in ihrem Auto nach Hause fahren.
Einfach kann ich Sie bitte beim Beifahrersitz Platz nehmen.
Ja. Dann darf ich Ihnen die Schlüssel geben.
Danke vielmals. Ja.
Danke auch.
Dann
das
ist der da. Ja, danke schön.
Das kennen Sie vielleicht. Diese Szene kennen Sie vielleicht. Man liegt auf dem Badetuch, nasses Haar, Sonne im Gesicht und liest auf dem Handy oder in der Zeitung, was auf der Welt passiert. Schönes und Schlimmes folgten diesen August so rasch aufeinander, dass man manchmal gar nicht wusste, ob man sich jetzt freuen darf oder traurig sein muss. Der August 2016, eine Achterbahn der Gefühle. Das zeigen die Worte des Monats von Thomas Zuberbühler.
Beginnen wir mit dem Schönen. Beginnen wir mit den 7 Schweizer Medaillen an den Olympischen Sommerspielen von Rio de Janeiro.
Zuerst mal bin ich einfach glücklich, dass ich sie gewonnen habe.
Jetzt ist es perfekt mit Bronze in Peking, Silber in London und jetzt Gold.
Es ist wirklich die Belohnung für die Arbeit vom Trainer und mir und ich würde gerne ein Stückchen mit dem Trainer winken.
Bronze für Julia Steingruber, Gold für Nino Schurter, Bronze für Heidi Diethelm und es geht noch weiter.
Ja, 2 Golding-Medaillen, Silberige, was will ich noch mehr?
Wenn ich gesagt, es muss, hat, ist das beste Rennen sein. Das haben wir gemacht.
Ich glaube, ich habe ein super Rennen gehabt und ich bin mega glücklich.
Und würde ich ein paar Martini.
Ja, genau. Kein Martini, kein Parti.
Silber für Martina Hingis und Timea Baschinski, Silber für Nicola Spierig, Gold für die Ruderer und Mario Gier und Gold für Fabian Cancellara. Und dann eben zeitgleich dieser Kontrast.
The rich people left Alabama City, who can live left. How are they still now in Alabama? They need help. Actually, they need the help of everyone.
In der syrischen Stadt Aleppo sind im August tausende Menschen eingekesselt. Die Reichen hätten die Stadt längst verlassen, erzählt dieser Einwohner und sagt, jene, die noch hier sind, die brauchen Hilfe. In Aleppo zeigt sich die Absurdität dieses Kriegs. Die Großmächte befeuern die Gewalt, weil sie gegensätzliche Ziele verfolgen. Machthaber Assad muss weg, fordern die USA. Assad bleibt, insistiert hingegen Russland. Oder haben wir was falsch verstanden?
In Syrien setzen wir vor uns kein Ziel, Präsident Assad zu unterstützen.
Das Ziel sei Frieden und Demokratie, so der russische Botschafter in der Schweiz. Das sagen auch die meisten anderen, die in diesem Krieg mittun. Doch was sie tun, spricht eine andere Sprache. Vom August bleibt deshalb in Erinnerung das Bild eines syrischen Buben, verstört, verstaubt, verdreckt, im Rumpf eines Krankenwagens. Der August 2016, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir bleiben unten. Eine FA-18 stürzt ab, irgendwo ins Nirgendwo, der Schweiz.
In Flugrichtung ist das ein relativ großer Bergkessel mit Schnee und Gletscherhängen und darüber steile Felswände.
Die Unglücke im August häufen sich. Ein psychisch kranker Mann attackiert in einem Zug im St. Galler Rheintal mehrere Menschen, tötet 2 von ihnen. Anderswo schlägt die Natur zu. Mittelitalien wird von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Es trifft vor allem das Städtchen Amatrice.
Das sind alte Steinhäuser und die seien in sich zusammengefallen wie Kartenhäuser.
Fast 300 Menschen sterben in den Trümmern. Doch der Bürgermeister sagt, wenn das alles vorbei ist, dann bauen wir unser Städtchen wieder auf. Ein Muss sei das, kein Kann.
Deve. Imperativo. Cioè non esiste il può.
Das alles passiert, während die Schweiz die Sommerferien genießt. Während die Menschen hier am See liegen, liegen ganz nah von uns andere unfreiwillig im Park. Hunderte Flüchtlinge, die in Como unter freiem Himmel hausen. Wir leben hier wie die Verrückten, klagt einer, der weiter will, aber nicht kann. Die Schweizer Grenze scheint plötzlich unpassierbar. Grenzwächterinnen und Grenzwächter patrouillieren in Zügen, an Bahnhöfen, mit Drohnen, bei Nacht. Gut so, sagen die einen, Grenze sichern. Das schon, aber fair, verlangen die anderen. Sie werfen den Grenzwächtern vor, sie schiebten die Flüchtenden ab, bevor sie diese angehört hätten.
Vorwürfe, die jetzt an das Grenzwachtkorps gerichtet werden, sind völlig falsch.
Bundesrat Ueli Maurer rechtfertigt sich. Die emotionale Achterbahnfahrt im August. Wir beenden sie oben im Looping, weil das Schöne eben auch seinen Platz braucht.
Matthias Klarner ist der Schwingkönig 2016.
Das Rezept des Berners: Kopfhörer auf. Er stimmt sich mit Musik auf den Kampf ein, nur mit welchem Lied, das verrät er nicht.
Das ist meine Playlist, die habe ich selber zusammengestellt und das bleibt mein Geheimnis.
Wer weiß, vielleicht war es ja sogar das hier, sozusagen als Tiefenentspannung für heiße Tage im August.
Thomas Zuberbühler hat nochmals auf den bewegten August zurückgeblickt. Es ist eins, gleich reden wir im 1. und 4. über Simbabwe. Die Bevölkerung dort leidet unter Armut, Arbeitslosigkeit und Hunger. Zu Tausenden demonstrieren die Menschen deshalb gegen den 92-jährigen Machthaber Mugabe. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war kürzlich in Simbabwe und ist heute unser Gast im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen mit Isabel Meissen.
Beim Absturz des FA-18-Jets der Schweizer Luftwaffe am Montag ist der Pilot ums Leben gekommen. Laut Verteidigungsdepartement VBS ist der 27-jährige Berufsmilitärpilot zweifelsfrei identifiziert worden. Nach dem Piloten sollen die Wrackteile der Maschine aus dem hochalpinen Gebiet geborgen werden. Schweizer Atomkraftwerke müssen vollumfänglich aufkommen für die vorsorgliche Verteilung von Jodtabletten an die Bevölkerung. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die Betreiber hatten sich gegen den Entscheid des Bundesrats gewehrt, die Tablettenabgabe auf Kosten der KKWs deutlich auszuweiten. Nach einem Zwischenfall bei der Sicherheitskontrolle ist ein Terminal des Frankfurter Flughafens vorübergehend geräumt worden. Eine Person war vor Abschluss der Untersuchung weitergegangen. Laut Bundespolizei wird eine verdächtige Frau befragt, es wurden jedoch keine gefährlichen Gegenstände gefunden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.